Nimm du unsere Gedanken gefangen unter dein Wort. Ordne, lenke du sie zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Soll alles geschehen, o Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. So, Matthäus 5, immer noch. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir jetzt da dran schon sind, aber es dauert auch noch eine Weile. Mit den Glückseligpreisungen sind wir zwar bald, zu einem Ende, zumindest, ja, so heute sind wir vom reinen Spannungsbogen, haben wir heute so den Zenit. Und dann werden wir noch einige sehen, einige Glückseligpreisungen, und dann geht es auch weiter in die nächsten Verse. Lasst uns lesen, Matthäus 5, Abvers 1. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist der Vers, zu dem wir angelangt sind und den ich mit euch heute betrachten möchte. Ich werde erstmal gar nicht viel zu den Versen davor sagen, wie es sonst meine Gewohnheit ist. Das müsst ihr mir verzeihen. Aber wir wollen es genau beleuchten und schauen, und wir werden später noch kurz darauf zu sprechen kommen. Aber zuerst mal einfach nur zu sehen, was steht da? Was kann es bedeuten? Glückselig, dieses Wort dürfte euch jetzt vertraut sein. Jeder hat irgendjemanden vor Augen, den er ganz tief im Herzen beneidet und wo er sagt: Oh, dürfte ich doch eine Woche seine Rolle einnehmen. Wir hatten das bei uns in der Familie irgendwann mal gemacht, haben verschiedene Rollen ausgelost. Ja, darf ein Kind mal Papa sein und so weiter. Ja, es war nicht eine Woche, es war, glaube ich, ein Tag. Haben wir das mal gemacht. Ob da jeder so oder glücklich war, das ist dann immer eine andere Sache. Aber wenn man sich's aussuchen könnte, ja, das wäre doch was Wunderbares, gell? Dann schreibe ich einen Namen auf den Zettel und dann einen Tag Rollentausch. Wen würdest du dir aussuchen? Mit wem würdest du gerne tauschen? Wer ist in deinen Augen glückselig? Wer ist zu beneiden? Wer ist so gut dran, dass es ihm besser geht als den meisten anderen? Jesus nennt hier eine ganze Reihe von Leuten, und er nennt die einen hier diejenigen, nämlich die reinen Herzens sind. Was bedeutet das? Nun, wir wollen wieder versuchen, ein Gefühl eben für diese Worte zu bekommen. Zwei Worte. Das eine Wort ist rein und das andere Wort ist Herz. Was bedeutet rein? Ich würde gerne mit euch ganz ans Ende der Bibel gehen, zu schauen. Offenbarung. Offenbarung gibt uns an mehreren Stellen ein ganz gutes Bild davon, was es bedeutet, rein, was dieses Wort rein bedeutet. Ganz am Ende, auch vom Buch Offenbarung Kapitel 21, da wird uns das neue Jerusalem beschrieben, und es werden uns die Baustoffe auch genannt. Es wird uns gezeigt, was für Baustoff, welche Art und so weiter. Und schaut mal hier in Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer, also der Mauer der Stadt, war Jaspis, das ist ein Edelstein, ja, und die Stadt reines Gold, ja, gleich reinem Glas. Also hier haben wir dieses Wort rein, ja. Was stellt ihr euch unter reinem Gold vor? Ja, nicht verschmutzt, ohne irgendwelche wertmindernden Zusätze. Okay, wenn wir das Gold irgendwo finden, einen tiefen Gang herein, in den Berg oder wo man immer es auch findet, ja. Gold ist, glaube ich, meistens eher, ich weiß nicht, aber egal, ich kenne mich nicht aus. Dann finden wir das Gold, aber ist es gleich perfekt und ist es gleich, kann man es gleich so nehmen und sagen, es ist reines Gold? Meist nicht, gell? Es ist vermischt mit verschiedenen anderen Stoffen. Man muss das rausfiltern, gewissermaßen, einen Prozess. Ja? Und wenn es reines Gold ist, was bedeutet das für den Wert dieses Stoffes? Wertvoller. Natürlich wertvoller, gell? Weil das Gold ist das Wertvolle, das andere ist Gestein und was auch immer dabei dran ist, das ist nicht wertvoll. Weil es gibt es ja auch Mass. Deswegen ist es auch nicht wertvoll. Aber Gold, das ist wertvoll. Und das ist hier, wie es beschrieben wird, mit reinem Gold. Also es bedeutet unvermischt, ohne wertmindernde Zusätze. In Vers 21 ist es ganz ähnlich. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold. Reines Gold. Könnt ihr euch vorstellen, es ist 100% Gold. Wow. Das musst du erstmal hinkriegen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und es wird aber nicht nur auf Baustoffe oder auf Edelmetalle bezogen, dieses Wort, sondern auch auf etwas anderes. Schaut mal, wenn wir zwei Kapitel zurückblättern in Offenbarung Kapitel 19. Da sehen wir eine Situation im Himmel von einem, der auf einem weißen Pferd reitet. Und das ist Jesus. Und hier wird uns etwas über die beschrieben auch, die mit ihm sind. Und schaut mal, wenn wir hier lesen in Vers 14, da heißt es, und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Übrigens, weiß ist ein Wort, das sehr stark auch verwandt ist mit rein. Ja? Weiß und rein, warum? Warum ist es verwandt? Weil weiß auch rein ist, ja? Weil es sauber ist. Ein anderes Wort ist sauber. Ja, das ist auch wieder ein sehr, sehr verwandtes Wort. Sauber, rein, weiß. Immer die Bedeutung unvermischt. Ja. So. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Stellt euch vor, ein Gewand, das komplett weiß ist. Nicht 99%, sondern 100% weiß. Strahlend, ohne jeden Makel. Umso spannender zu sehen, dass der vor ihnen hergeht, in Vers 13, bekleidet ist mit einem in Blut getauchten Gewand. Da sehen wir hier dieses herrliche Evangelium. Warum ist es mit Blut? Wir wissen, weil er unsere Schuld getragen hat, weil er befleckt worden ist für uns. Nur deshalb können die anderen, seine, die hinter ihm sind, mit reiner Leinwand kommen. Also wir bekommen und weiße, reine Leinwand, das steht für Vollkommenheit vor Gott. Das bedeutet hier in diesem Kontext nicht einfach nur, dass sie das Gewand, das steht ja für etwas. Es ist nicht einfach, haben halt weiße Kleider an, so schön, die anderen haben blaue. Nee, darum geht es nicht. Sondern es wird gezeigt, sie sind von ihrem Wesen her ohne Schuld. Ohne Sünde, rein vor Gott, rein in Gottes Augen. Wow, das ist was Besonderes, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. So, wir bekommen ein Gespür dafür. Rein, also wenn hier von einem reinen Herzen die Rede ist, meint sauber, schuldlos, vollkommen, ohne jeden Makel, unvermischt und in diesem Fall natürlich unvermischt mit Sünde. Darum geht es hier. Was ist mit dem Herz gemeint? Das Herz ist das, was der innere Mensch, können wir sagen. Das, was man nach außen hin erstmal nicht sieht. Was ist das in erster Linie? Das ist, was sich in unserem Kopf abspielt, unsere Gedanken. unser Verstand, alles, was sich da in unseren Köpfen abspielt. Ich weiß nicht, was euch in euren Köpfen abspielt jetzt. Manchmal würde ich gerne wissen. Aber wenn es mir nicht sagt, dann weiß ich es nicht. Es ist geheim, es ist verborgen, es ist euer innerer Mensch. Was ihr redet, was ihr sprecht, das ist für alle offenkundig. Ja? Aber das, was in euch ist, euren inneren Menschen, den kenne ich nicht. Also ich kenne manche Dinge, wenn das Herz voll ist, redet der Mund. Ja? Es gibt einen Zusammenhang. Ja, es ist nicht zusammenhanglos. Und trotzdem, bis ins tiefste Herz kann ich niemandem hineinschauen. Auch der Wille, das, was man sich vorsetzt, die Ziele, ja, das hängt sehr, sehr eng mit dem Verstand zusammen, der Wille, auch das Gefühl, die Emotion, all diese Dinge, es ist etwas, was sich in unserem Inneren abspielt und sich durch äußere Dinge zeigt. Aber es ist der innere Mensch. Und das ist, was meint die Bibel mit Herz. Ja. Was meint die Bibel mit Herz? Der innere Mensch. So, ich meine, also was haben wir dann hier, wenn wir das zusammennehmen? Und ihr kennt das übrigens, wer es nochmal nachschlagen will, 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja? Das ist der große Unterschied. Samuel sieht sie alle, wie sie äußerlich dastehen, und Gott sieht hinein ins Herz. Die verborgenen Absichten, die Motive, die Hintergedanken, was auch immer, Gott sieht da hinein. Es ist alles vor ihm offen und blank und bloß. Und das ist etwas, das ist eigentlich eine sehr, sehr krasse Sache, oder? Glückselig die reinen Herzen sind, die ein Herz haben, das unvermischt ist von Sünde, das vollkommen rein ist, das 100% gut ist. Jetzt stellt euch mal vor, man würde von einem Menschen erwarten, dass er äußerlich alle Dinge richtig macht, dass er dem Gesetz Gottes äußerlich zu 100% entspricht. Das ist ja schon, da kann keiner, wissen wir, gell? Aber jetzt stellt euch mal vor, nicht nur das, sondern er muss auch reinen Herzens sein. Die tiefsten Gründe seines Herzens müssen rein sein, dass über ihn gesagt werden kann, glückselig. Es ist erstmal, hört sich das gut an für euch? Ein bisschen schwierig, oder? Wenn wir uns erstmal selbst einfach nur so sehen und wenn wir auf unser inneres Wesen gucken, dann erstmal denken wir, ja, dann kann ich mich jedenfalls nicht dazuzählen, oder? Dann bin ich jedenfalls nicht glückselig. Weil das sind schon manche Sachen, die sind nicht so schlecht, vielleicht. Ein bisschen. Aber da ist so vieles da, was nicht gut ist. Da ist so vieles da, was nicht gut ist. Und das ist erstmal, denken wir, eine sehr, sehr schwierige Sache, oder? Weil wenn wir uns selbst betrachten, wenn wir unser eigenes Herz sich offenbart immer wieder, wenn wir über unser ganzes Leben schauen, was alles aus unserem Herzen schon entsprungen ist. Aber Jesus sagt, glückselig, die reinen Herzens sind. Warum? Sie werden Gott schauen. Was bedeutet das? Sie werden Gott sehen. Sie werden ihm gegenüberstehen. Und das bedeutet nicht einfach nur, ja, sie werden ihn halt wahrnehmen. Nein, sie werden ihn sehen. Sie werden mit ihm in einer positiven, guten Haltung vor ihm stehen und ihn bewundern, bestaunen und anbeten können. Das meint es. Ja? Bedeutet nicht einfach nur irgendwie wahrnehmen, sondern es bedeutet, sie werden vor Gott stehen und in einer geklärten, bereinigten Beziehung, in einer positiven Beziehung zu ihm stehen und ihn anbeten können. Ja, das ist gemeint. Der Umkehrschluss, der geht sicherlich auch, oder? Diejenigen, die nicht rein in Herzen sind, werden sie Gott schauen. Wohl nicht, oder? Sonst wäre das hier überflüssig zu sagen. Diejenigen, die keines reinen Herzens sind, natürlich werden sie Gott nicht schauen. Wie sollte es denn möglich sein? Schlagt mal mit mir auf Psalm 24. Psalm 24. Ein herrlicher und wunderbarer Psalm, der die Himmelfahrt von Jesus voraus beschreibt. Aber er vermittelt uns dabei auch etwas ganz Grundsätzliches, ein ganz grundsätzliches geistliches Prinzip hier. Psalm 24, Vers 1 von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. So, Gott ist der Herrscher, er ist der Regent über alle Dinge. Und jetzt die entscheidende Frage. So, Gott hat alles gemacht, er ist der König, aber jetzt die entscheidende Frage. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? So, wer ist derjenige, der es wagen kann, hinzugehen, den Berg hochzugehen? Der Berg, der steht für Gottes Thron, für seine Herrschaft, für den Ort, wo Gott selbst mit seiner ganzen Herrlichkeit und Macht ist. Und wer darf es wagen, dort hinaufzugehen? Es gibt welche, die dürfen. Das ist erstaunlich. Guck mal hier. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. So, wer unschuldige Hände hat, wer eine reine, und das ist beides, unschuldige Hände und ein reines Herz. Das Innere und das Äußere muss vollkommen sein. Der darf hinaufgehen. Warum ist das so? Warum darf nur, es könnte ja auch, Gott könnte die Messlatte doch auch runtersetzen, oder? 97% rein. Reinheitsgehalt, 97% reicht nicht, gell? Wir sind in diesem kleinen Propheten Habakuk jetzt neulich vorbeigekommen. Für die alle, die noch ausharren im Bibelleseplan, je nachdem, weiß jetzt unterschiedlichen Stellen, aber Habakuk sind wir vorbeigekommen und haben dort etwas gelesen über Gott. Habakuk 1, Vers 13. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben magst du nicht anzuschauen. Gottes Augen sind zu rein, um Sünde anzuschauen und zu dulden. Und einfach nur gewähren zu lassen und zu sagen, okay, darf springen ausnahmsweise. Nein, er ist zu rein. Zu rein. Deswegen, jeder, der ihm begegnen will, muss es genauso sein. Wer nicht, ist außerhalb von ihm. In der äußeren Finsternis, heißt es. Nun, wenn das so ist, dann, was machen wir dann mit Matthäus, mit diesem Vers? Ist das nicht für uns, macht das nicht irgendwo uns ungemütlich, sage ich mal, und ein bisschen hin und her rutschen auf unserem Sitz? Sieht nicht so gut aus. Könnte ich vielleicht nochmal eine Chance bekommen, von vorne zu beginnen? Und da, selbst da wissen wir, gell? Wenn Gott jetzt den Zähler zurücksetzen würde, ja, der ganze Sündenzähler von uns, gibt es ja bei diesen Zählern, gell, wo man immer weiter drückt, zack, 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 dann gibt es einen coolen Knopf, dann kannst du zurücksetzen. Zurück, von vorne. Aber es hilft nichts, oder? Lass doch den Gottesdienst vorüber sein. Und dann geht's schon wieder los. Spätestens dann. Also wen meint Jesus hier genau? Meint er Menschen, die von Natur aus so ein reines Herz haben, die mit so einem reinen Herzen ausgestattet sind, dass sie vor Gott stehen können? Meint er das, dass solche Menschen sind glückselig? Dann hätte man ein Problem, oder? Denn die gibt es nicht. Was lehrt uns die Bibel über den Zustand des Menschen? Ich denke, das wisst ihr sehr, sehr gut Bescheid. Psalm 143. Ich schlage gar nicht mal die Bekannten auf, die ihr sowieso schon immer kennt. Psalm 143 spricht David, 143, Vers 1. Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, höre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. sagt David, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Das bedeutet, wer ist damit gemeint? Alle. Alle. Sprüche 20, Vers 8. Ich springe ein bisschen hin und her, nur dass ihr merkt, aber dass die Bibel es uns sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar redet. Sprüche 20, ich lese ab Vers 6. Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus. Oh, das kennen wir, gell? Die meisten rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Einer, der tatsächlich zuverlässig ist, auf den man sich immer verlassen kann. Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt, glücklich seine Kinder nach ihm. Ha, wenn es so einen gibt, da dürfen sich alle glücklich schätzen, die mit dem zusammengehören. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondert mit seinen Augen das Böse aus. Dann wird uns hier ein König vorgestellt, der vor dem Richterstuhl sitzt, auf dem Richterstuhl sitzt und mit seinen Augen beurteilt und der sofort in seine Augen alles durchdringen und der alles sieht und der alles Böse ausschaut und sagt, ich kenne deine Absicht ganz genau. Ich weiß, was in deinem Herzen ist. Du brauchst mir nichts erzählen. Das ist immer das Schwierige, gerade bei Gericht, oder? Da steht Aussage gegen Aussage. Der eine sagt so, der andere sagt so. Hier haben wir einen König, der sitzt und er aussondert und sagt, ich weiß genau Bescheid. Gut, jetzt, wer darf sagen, ich habe mein Herz vor diesem König, vor diesem Richter? Wer darf sagen, ich habe mein Herz reingehalten, ich bin rein von meiner Sünde? Wer darf das sagen? Gibt es einen? Es gibt keinen. Es gibt keinen. So, also die Bibel ist sehr, sehr eindeutig, aber wir müssen gar nicht so weit gehen, ihr Lieben, wenn wir nur innerhalb diesen Seligpreisungen bleiben. Schaut mal, wie hat er denn angefangen? Erinnert ihr euch? Ich habe gesagt, ich gehe am Anfang, habe ich es nicht aufgerollt, wie er die Seligpreisung angefangen. Aber jetzt müssen wir nochmal zurückdenken. Hier steht die Aussage, glückselig alle, die reinen Herzen sind. Was hat er am Anfang gesagt? Glückselig die Armen im Geist. So, ist das ein Kontrast? Der eine, wie steht er da? Steht da vor Gott und sieht seinen ganzen Sündenberg hinter sich. Er ist ein Armer, ein Bettler im Geist. Wir haben gesehen, er trauert über seine Sünde. Glückselig die Trauernden. Wir haben gesehen, er ist sanftmütig. Er ist völlig gedemütigt vor Gott. Er ist klein, er ist gering, er reißt sein Maul gegen Gott nicht mehr auf. Und er hungert und er dürstet nach der Gerechtigkeit. Und dann, jetzt kommt der größte Bruch eigentlich hier in dem Ganzen. Ja? Auf einmal glückselig die reinen Herzens sind. Ja, was jetzt? Glückselig die Armen, die am Boden und die zerstört sind wegen ihrer Sünde oder glückselig die reinen Herzens sind? Bei denen keine einzige Sünde zu finden ist. Und wisst ihr was? Das Gewaltige, was hier wir sehen, ist, dass etwas passiert ist. Deswegen sage ich, diese Glückseligpreisungen, die beschreiben einen gewissermaßen einen Weg, einen Prozess. Man fängt an bei dem ersten, bei dem Vers 3 und ist gedemütigt vor Gott. Man sieht seinen Sündenberg. Die durchläuft diese ganze Niedergeschlagenheit, das, was die Bibel als Buße bezeichnet. Geht dies eins nach dem anderen durchläuft oder zeigt dass man erst begriffen hat, wir haben das letztes Mal angeschaut, glückselig die Barmherzigen. Er hat es so tief begriffen, dass er bereit ist, seinen Mitmenschen zu vergeben. Darum geht es. Und dann glückselig die reinen Herzens sind. Aber die entscheidende Frage für uns ist ja, wie kann das geschehen? Wie kann das passieren hier auf einmal? Auf einmal ist er erstmal so am Boden und nichts und niemand vor dem Herrn und dem Schöpfer der Welt und jetzt auf einmal steht er da mit reinem Herzen, 100% rein. Wie ist das möglich? Und die große Spannung, das Schwierige ist hier, dieser Text löst es erstmal nicht auf. Wir brauchen dazu das ganze Matthäus-Evangelium, das uns das erklären wird. Und das uns dieses Geheimnis verraten wird. Wie kommt man dahin von dieser zerstörerischen, diesem zerstörerischen Bewusstsein seiner eigenen Schuld, dahin, dass man vor Gott stehen kann und dass Gott sagt, 100% rein, wunderbar, gut, eine Weide für die Augen. Dazu brauchen wir das ganze Matthäus-Evangelium, um uns das zu erklären und um uns das nahe zu bringen. Ich sage nur mal, weil wir heute ja nicht Zeit haben, das ganze Matthäus-Evangelium durchzugehen, nur ganz kurz einen Vorausblick. Jesus wird es selbst zeigen, wird es selbst klar machen, wird es deutlich machen und es wird sich immer mehr zeigen und entwickeln, wird immer klarer werden, wie die Sonne, die aufgeht. Matthäus 20, wenn ihr mal weiterblättert, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wow, jetzt auf einmal wird es klarer. Da ist einer, der Lösegeld bezahlt für diejenigen, die sich bewusst sind, welchem Zustand sie vor Gott sind. Er bezahlt Lösegeld, damit sie, welche dort reinstehen können. Wenn wir weiterblättern, wird es noch mal mehr unterstrichen und wir werden heute auch das Abendmahl miteinander feiern. Kapitel 26, Vers 27. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden. Und dann stirbt Jesus und vollbringt es, macht es zu Ende, macht es vollkommen. Das ist das Evangelium. Aber hier an unserer Stelle wird es erstmal noch offen gelassen. Hier wird es erstmal noch offen gelassen. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg. Durch das Tal der Tränen, durch das Tal der Demut führt Gott uns in Jesus Christus dahin, dass wir rein, vollkommen und gerecht vor ihm stehen können. Wow. An anderen Stellen der Schrift wird es uns auch nochmal deutlicher beschrieben. Da wird es uns nochmal in Bezug auch auf das Herz mit anderen Worten nochmal beschrieben. Ich will es euch zeigen in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, Vers 6. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Jetzt für uns nicht die große Rolle, was für eine Angelegenheit das war, aber es geht ganz kurz darum, ob die Juden tatsächlich auch zum Reich Gottes dazugehören dürfen. Die Juden, habe ich gesagt? Die Nationen natürlich. Die Juden ist ja klar, ob die Nationen dazugehören dürfen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, hin und her, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, Petrus macht hier ein erstes wichtiges, eine wichtige Aussage. Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Schau mal. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Wie geschieht es, dass man rein steht vor Gott? Durch den Glauben an Jesus. Durch den Glauben an Jesus. Dadurch, dass diese Nationen dem Wort, das Petrus gepredigt hat, geglaubt haben, es angenommen haben, dadurch hat Gott ihnen die Schuld erlassen und hat sie ihnen vergeben. Gewaltig, es ist herrlich. In Hebräer 10, werden wir dann aufgefordert, vor Gott zu treten, zu kommen. Hebräer 10 heißt es, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Die Herzen besprengt, gereinigt, gewaschen, das ist das, wovon Jesus spricht hier. Es geht nicht in erster Linie darum, diejenigen, die von Natur aus, es geht überhaupt gar nicht darum, die von Natur aus ein reines Herz haben, das widerlegt allein die Verse, die wir davor gelesen haben. Sondern es geht um die, glückselig die, ich würde es so sagen, glückselig die ein gereinigtes Herz haben. Versteht ihr das? Deren Herz gereinigt worden ist. Nicht, dass sie es von Natur aus haben, sondern deren Herz gereinigt worden ist, die sauber gemacht worden sind. Darum geht es hier. Und das Endergebnis davon ist, dass sie vor Gott stehen und dass selbst ihr innerer Mensch, der vollkommen offen und bloß vor Gott da liegt, dass Gott über ihn sagt, vollkommen, gerecht, ohne Sünde, ohne Makel, ohne Fleck, unschuldig. Wahnsinn, was für ein Blut, was für ein Preis, was für ein Opfer, das Jesus gebracht hat. Aber das ist nicht das Einzige, dass uns die Schuld vergeben worden ist, sondern welche sind noch diejenigen, die ein reines Herz haben? Was ist noch das, was Gott tut? Er tut ein zweites, nämlich er tauscht ein Herz aus. Ein altes entfernt er und gibt ein neues hinein. Ihr kennt sehr, sehr gut diese Stellen. Hesekiel 36 würde ich normalerweise aufschlagen, aber weil ich es schon so gut kenne, schlagen wir Hesekiel 11 auf. Hesekiel 11, und für die, die es doch noch nicht so gut kennen, die dürfen zu Hause nachschlagen, Hesekiel 36, da so ab Vers 16 irgendwo dort. Hesekiel Kapitel 11, schlagen wir das auf. Hier steht geschrieben, und zwar in Vers 19. Ich werde ihnen ein Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen, aus ihrem Körper herausnehmen. Ein steinernes Herz. Und hier ist nicht die Pumpe gemeint. Hier ist unser innerer Mensch gemeint. Unser Denken, unser Wille, unser Verstand, unsere Gefühle, also all das, was sich in uns abspielt, das ist mehr hier zu suchen. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch herausnehmen, entfernen und ihnen ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben. Fleischernes steht hier nicht für gefallen, sondern steht für lebendig. Es ist ein großer Unterschied, oder? Ob ihr ein Herz aus Plastik habt oder aus Stein oder ein lebendiges, das lebt. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und dass diejenigen, die vor Gott stehen werden, die sind diejenigen, die nicht ein Herz haben, wie es von Natur aus ist, nämlich steinern, unansprechbar, für das Evangelium unerreichbar. Das Evangelium kommt und prallt ab. Kommt, prallt ab. Kannst machen, was du willst. Sondern es ist ein Herz, das verwandelt worden ist, das ein fleischernes Herz ist, das ansprechbar ist für das Evangelium. Sowas findest du nicht, wenn Gott nicht eingreift. Wenn er nicht ein Wunder bewirkt bei diesen Menschen. Deswegen sagt das Neue Testament, 2. Korinther 5, Vers 17, kennt ihr sehr gut diese Stelle. Heißt es darum, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nun, wen preist Jesus also glücklich hier? Glückselig diejenigen, deren Herz reingewaschen ist durch das Blut Jesu und deren Herz verwandelt worden ist. Die ein reines Herz haben. Jetzt stehen wir aber immer noch vor wichtigen Fragen auch, oder? Wenn ich jetzt einen Fragebogen austeilen würde, oder besser wäre es vielleicht noch vor dem Gottesdienst, würde ich hinschreiben, die Fragestellung. So, oder eine These, eine Aussage. Ich habe ein reines Herz. Und dann kannst du ankreuzen, ja oder nein. Was würdest du ankreuzen? Ja, was jetzt? Ist es rein oder nicht? Ja, wenn wir jetzt hier gelesen haben, wenn wir jetzt das vielleicht verstanden haben, dann würden wir ja ankreuzen, gell? Aber wenn wir so einfach nach dem Gefühl gehen, schwierig, ne? Gerade meine Kinder angeschnauzt. So, hast du ein reines Herz? Ja, klar. Schwierig. Was jetzt? Heißt es, dass wir jetzt ein Herz haben, das unfähig zur Sünde ist? Ich würde sagen, ja, aber es gibt noch was anderes in unserem. Es gibt nicht nur ein neues Herz, das Gott hineingelegt hat, sondern was ist auch noch in unserem Körper? Das Fleisch. Von dem hat Gott uns noch nicht befreit. Das ist noch nicht etwas, wo Gott komplett entfernt hat von uns. Sonst würden wir ab heute keine einzige Sünde mehr begehen. Denn warum sollten wir, oder? Warum sollten wir? Und so findet sich der Christ natürlich in einem Widerstreit auch, den Paulus in Galater beschreibt. Galater Kapitel 5, und da will ich euch Mut machen, dass ihr nicht das Werk Gottes, weil ihr diesen Kampf spürt, der da ist, das Werk Gottes, was er getan hat, geringschätzt. Das ist nämlich manchmal, was der Teufel, er verführt uns zur Sünde und klagt uns dann an. Das wisst ihr genau. Galater Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt, lebt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn, schau mal, und hier beschreibt er etwas, was in uns vorgeht, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. So, der Heilige Geist, der ist in unserem Herzen. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen und diese Erneuerung des Herzens, die passiert nicht einfach so, das ist der Heilige Geist, der das tut. Lies diese ganzen Verheißungen und ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Gott gießt ihn aus und er pflanzt ein neues Herz in uns hinein. Das ist etwas, was Gott bewirkt. Das ist etwas, was Gott tut. Aber dieses Fleisch ist eben auch noch da und es begehrt, es kämpft gegen den Geist, den Gott uns in uns hineingelegt hat. Seht ihr das? Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Okay, die beiden sind einander entgegengesetzt. Der Geist, den Gott in uns gegeben hat, der wird gegen dieses Fleisch kämpfen. Aber dieses Fleisch wird nicht sagen, okay, gehe ich halt woanders hin, sondern es wird sich wehren dagegen. Es wird sich sträuben dagegen. Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Kennen wir, gell? Kennen wir. Ich möchte euch Mut machen. Das ist etwas, was jeder Christ erfährt, was jeder Christ erlebt. Und das ist das, wo die Bibel uns auffordert, darin zu wachsen, im Geist zu wandeln, durch den Geist erfüllt zu werden, von ihm erzogen zu werden, von ihm umgestaltet zu werden, dass dieses Fleisch abstirbt und getötet wird, dass der Geist sein Leben entfalten kann in uns. Das ist das christliche Leben, können wir ganz kurz sagen. Aber bei all dem will ich euch ganz nah ans Herz legen und will ich euch bitten, schätzt das Werk Gottes nicht gering, was er bewirkt hat in euren Herzen. Unser eigenes Versagen, das führt so oft dahin, dass wir uns selbst anklagen und dass wir dieses Werk nicht sehen, was Gott getan hat. Ja, du bist nicht vollendet, du bist nicht vollkommen. Da ist noch zu viel Sünde da. Amen. Und dennoch, das, was Gott bewirkt hat und was Gott getan hat, ist unschätzbar groß und unschätzbar viel. Denn es wird am Ende dazu führen, dass du vor Gott stehst und Gott sagen wird, Ein reines Herz, nicht nur seine Taten, nicht nur sein Leben, ist wunderbar und ist herrlich und ist gerecht, sondern ein reines Herz. Und zu dem anderen, der Jesus nicht hat, der dieses neue Herz nicht hat, dieses neue Leben, was Gott in ihn hineingepflanzt hat, wird er sagen, es ist alles modrig, es ist alles schuldig, es ist alles stinkend. Hinfort. Ist es erheblich oder ist es unerheblich? Es ist erheblich. Und nehmt, richtet eure Augen auf diese herrliche Verheißung, die wir hier haben in Matthäus 5. Das ist etwas Gewaltiges. Und da möchte ich euch hinführen. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ihr Lieben, ihr wisst, sie werden Gott schauen. Wovon reden wir hier? Naja, wie war das? War das nicht, Gott hat auch Abraham besucht, gell? Und an verschiedenen Stellen, gell, hat sich auch dem Volk gezeigt oder sonst, gell, oder bei dem, wie heißt du da, bei dem Vater und der Mutter von Simson, gell. Ist ja nichts Besonderes, zu Gott zu sehen, oder? Macht mal, ihr kommt ja ab und zu mal vor. Wisst ihr, was die Bibel übrigens auch noch sagt? Nicht, dass ich eure hier auf den Kopf stellen will, alles, aber schaut mal, was die Bibel auch bezeugt. 1. Timotheus 6, Vers 15. Lasse ich ein bisschen Zeit, damit ihr hinblättern könnt. 1. Timotheus 6, Vers 15, da heißt es so, die Wiederkunft Jesu, das geht es hier, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige und der Herr der Herren. So, wer ist der König der Könige, der Herr der Herren? Wer herrscht über alle? Ja, Jesus, aber ist jetzt hier in diesem Kontext, ist beides richtig. Gott, Jesus. Aber hier geht es erstmal um Gott jetzt. Der alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der, jetzt schaut mal, was über diesen Gott gesagt wird, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, auch nicht sehen kann. So, hat Abraham Gott gesehen? Ja und nein. Deswegen behaupte ich immer, er hat Jesus gesehen. Ja? Und Mose genauso. Ja? Er hat Gott gesehen, aber er hat Gott doch nicht gesehen. Denn Paulus kennt sie alle sehr, sehr gut. Mose. Er kennt das Alte Testament, wie keiner von euch es kennt. Und er sagt, keiner von ihnen hat Gott gesehen in seiner vollen Herrlichkeit, in seiner Macht und seiner Majestät, in seinem Wesen, wie er letztendlich ist. Denn sonst wärst du nicht mehr hier, wenn es bei dir der Fall ist. Es ist genauso Johannes 1, Vers 18. Keiner hat den Vater gesehen. Niemand, sagt er. Niemand hat den Vater gesehen. Vers 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, in der allertiefsten Gemeinschaft mit Gott, der hat ihn kundgemacht. Der hat ihn offenbart. Wisst ihr, kein Mensch bis jetzt hat Gott gesehen. Aber das ist die Verheißung, die dir gilt, wenn du reinen Herzens bist. Kannst du dir das vorstellen? Ich will noch einmal in die Propheten hineinblättern, weil unser Verstand so klein ist. Wir brauchen eine Beschreibung dessen. Schaut mal, das ist auch in den kleinen Propheten, und zwar in Habakuk. In Habakuk Kapitel 3, da geht es so los, Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionot. Nicht so wichtig jetzt für uns in diesem Fall. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und jetzt haben wir uns eine Kulisse gemalt, würde ich fast sagen. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel, sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz dem Licht der Sonne gleich, strahlen ihm zur Seite und in ihnen verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Vernichtung. Vernichtung. Könnt ihr es euch vorstellen, wie bei einem Wirbelsturm oder Tsunami. Es wird alles platt gemacht. Das ist Gott. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin, lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge. Es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Eben werft mal eine Bombe auf einen Berg. Wird vielleicht schon ein bisschen was absplittern, aber steht der Berg immer noch. Steht immer noch. Es wird uns hier etwas beschrieben, was alles vernichtet. Was so gewaltig, was so mächtig ist, was alles dem Erdboden gleich macht. Weil nichts vor ihm standhalten kann. Und wisst ihr, was hier gesagt wird? Wir werden Gott schauen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Aber es ist etwas Wunderbares und es ist etwas Herrliches, weil wir ihm nicht als einem vernichtenden Gott gegenüberstehen werden, sondern wie? Ein Signal von draußen, ich habe verstanden. 1. Johannes 3 möchte ich zum Abschluss möchte ich mit euch lesen. 1. Johannes 3. Wir haben vorher von Straßen, von Gold gesprochen, von all diesen Dingen. Denkt darüber nach, es soll etwas kommunizieren, aber das Eigentliche, worum es geht, schaut mal, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nun wisst ihr, durch das Studieren der Schrift, dass gleich hier nicht gleich meint. Wer ist Gott gleich? Aber wir werden so verwandelt werden, dass wir äußerlich, innerlich nach allem vor Gott stehen und ihm begegnen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jeder, heißt es hier, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Sollte das nicht für uns ein Ansporn sein, zu sagen, das, was Gott bereits getan hat, was er bereits gewirkt hat, nämlich, dass ich vollkommen rein sein darf, es soll hineinstrahlen in mein Leben. Es soll hineinstrahlen. Und ich will mich reinigen. Abwerfen die Dinge, die mich stören im Lauf. Weg damit. Jeder, der diese Hoffnung hat, Gott zu sehen, er reinigt sich. Ist leicht gesagt, gell? Aber diesen Wunsch trägt er im Herzen. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam dem Herrn danken, wenn wir zu diesen Glückseligen gehören dürfen, die reinen Herzens sind durch das Blut Jesu. Es ist so entscheidend, es ist so wichtig. Wenn nicht, es ist Zeit, diese Reinigung zu suchen. Das Vergebung, Versöhnung ist in Überfluss da. Wollen wir beten, jeder, der es auf dem Herzen hat.